Ja, vielen Dank für dieses Lied, für dieses Gebet in Liedform. Wir wollen jetzt auf das Wort Gottes auch wieder hören oder weiter darauf hören. Ich möchte mit ein paar Fragen an die Kinder beginnen. Ihr wart ja heute ziemlich brav, glaube ich, was ja nicht immer einfach ist. Kinder, stimmt das, was Gott sagt, immer? Wer weiß das? 3, 4. Stimmt das? Ja. Ihr dürft einfach ohne melden, wir haben ja jetzt Wochenende, haben wir keine Schule, ohne melden dürft ihr jetzt was sagen, ja? Wer weiß es besser, Gott oder wir? Das war sehr eindeutig. Hält Gott immer das, was er verspricht? Kann man Gott immer vertrauen, egal was er sagt? Überlegt aber, ne, bevor ihr was sagt. Tut ihr das auch? Vertraut ihr Gott? Ja, das wurde ein bisschen zackhafter, aber es ist sehr schön. Wie schön, wenn wir das so sagen können. Auch wenn wir länger nachgedacht haben, immer noch so lautstark sagen können und es würde auch dabei noch stimmen. Gott hat immer recht und er weiß es immer besser. Das stimmt so, da habt ihr ganz recht geantwortet. Was er sagt, das stimmt und was er verspricht, das trifft ein. Und wir können ihm tatsächlich immer vertrauen. Wenn es dann aber praktisch wird, dann meldet sich auf einmal die Schlange aus dem Garten Eden, die sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, Pünktchen, 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 und bringt uns zum Zweifeln. Oder bringt uns dazu, dass wir anfangen, nicht unser Leben dem Wort Gottes, sondern das Wort Gottes unserem Leben anzupassen. Viele Bücher sind geschrieben worden, wo ich meine, dass das vielleicht eine Motivation gewesen sein könnte. Wir legen was so aus, damit wir unser Leben nicht komplett auf den Kopf stellen müssen. Eigentlich haben wir es ja fast einfacher wie Adam und Eva, weil wir haben schwarz auf weiß so viele Berichte in der Bibel, die uns das bestätigen und sagen, Gott hat immer recht. Und wenn er etwas sagt, dann trifft das ein. Und wenn Menschen einen anderen Weg gehen, dann trifft das ein, was Gott als Warnung ausgesprochen hat. Wir wissen, dass Gott immer recht hat. Und wir haben so viele Berichte in der Bibel, wo sich das bestätigt. Und wir wissen, auch in unserem Leben wird das nicht auf einmal anders sein, sondern Gott steht zu seinem Wort. Und ich frage mich, habe mich selbst, mir selbst die Frage gestellt, warum tun wir uns als Kinder Gottes dennoch oft so schwer damit, diesem Gott einfach zu gehorchen. Wenn wir doch wissen, dass er recht hat, wenn wir wissen, dass das, was er sagt, stimmt, warum fangen wir dann so oft an, unsere eigene Wahrheit zu basteln oder zu suchen? Das Geheimnis eines gesegneten Lebens könnte man so ausformulieren oder ausdrücken, sehr unspektakulär, gehorche Gott. Wenn du ein gesegnetes Leben führen möchtest, ich spreche nicht von einem einfachen, einfach dahinplätschernden Leben, aber wenn du ein gesegnetes Leben führen willst, dann gehorche Gott. Das gilt immer und das gilt für alle Menschen. Dieses Predigtthema, das ist vielleicht etwas allgemein formuliert. Aber ich möchte einen Text lesen und den auch durchgehen, der jetzt eine besondere Lebenssituation nimmt, der über das Zusammenleben von Mann und Frau in der Ehe spricht. Und wissend, dass wir hier nicht auf einem Ehewochenende sind, wissend, dass nicht alle in dem Stand der Ehe leben und einige noch nicht da sind, so ist es dennoch so, dass wir alle, denke ich, Nutznießer davon sind, wenn gesunde und gesegnete Ehen in unserem Umfeld sind. Das heißt, wir haben einen Segen dadurch. Kinder sind gesegnet dadurch, wenn zumindest ein Elternteil von ihnen an den Herrn der Bibel, an Gott selbst glaubt. Und die Bibel geht sogar so weit zu sagen, sagt, sie sind sogar geheiligt dadurch. Wir sind dadurch irgendwo doch alle damit betroffen. Und ob als Kinder, als Eltern, als Freunde oder als Gemeinde, wir bekommen viel Segen, wenn die Ehen in unserem Umfeld Gott gewollt geführt werden und nach dem, wie er sich das vorgestellt hat. Das verbreitet immer Segen, das bleibt nicht nur in diesen vier Wänden. Ich möchte diesen Text lesen, den wir eigentlich mit Hochzeiten verbinden. Epheser Kapitel 5, ab Vers 21 lese ich. Epheser Kapitel 5, ab Vers 21, wer eine Bibel hat, schlagt das mit auf. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat ihr sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das sind Gottes Maßstäbe. Ob sie uns gefallen, ob wir sie gerne in einer verdaulicheren Form hätten oder nicht. Aber das sind Gottes Maßstäbe. Es ist nicht, ich habe hier mal ein Maßband mitgebracht. Meine Frau ist nicht die Näherin, aber deswegen ist das auch noch so unbenutzt und ganz. Wenn wir ein Maßband in der Hand haben, dann ist das ja nicht nur dafür da, um es einfach zu haben, sondern wenn die Frau vielleicht mal etwas schneidert oder hier zum Nähkurs geht, dann braucht man so etwas. Da muss man etwas abmessen und sagen, das soll jetzt 75 Zentimeter lang sein und nicht geschätzte 75, sondern wirklich 75. Und dafür braucht man ein Maßband. Wenn Gott sein Maßband, wenn wir mal dieses Bild einfach nehmen und ihr lieben Frauen, wenn ihr das nächste Mal vielleicht so etwas Ähnliches in der Hand habt, vielleicht hilft es euch, an diese Predigt zu denken. Wenn Gott sein Maßband, wenn Gott seine Maßstäbe an unser Leben setzt, dann glaube ich, dann zucken wir zusammen. Weil wir immer merken, es reicht nicht. So können wir gar nicht. Das ist nicht in uns drin, das schaffen wir nicht. Gottes Maßstab ist hoch und es verlangt uns, Gottes Wort verlangt uns sehr, sehr viel ab. Es kann sein, dass wir sagen, das ist zu viel verlangt. Das schaffe ich nicht. Es gelten noch andere Maßstäbe, das ist zu viel verlangt. Das ist einfach zu hoch gegriffen. Ich schaffe vielleicht gerade mal so viel. Das ist passender, das passt mir besser. Setz dich durch, kämpf dich nach oben, das ist doch das, was wir kennen. Zumindest aus unserer Gesellschaft und wir sind Kinder unserer Zeit. Nicht, wenn es nicht zu vermeiden ist, dann stell dich eben hinten an, sondern hier heißt es unterordnen. Aus seiner Freiwilligkeit heraus, nicht weil mir keine andere Wahl bleibt, nicht weil der Mann stärker ist. Das geschieht, weil Gott es sagt, der über uns steht, nicht weil wir keine andere Chance hätten. Es heißt hier, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wie wir als Menschen oder auch als Kinder miteinander umgehen, als Kinder Gottes, wird zeigen, welche Rolle Gott in unserem Leben spielt. Oder es wird zeigen, ob er wirklich das Sagen hat oder nicht. Das ist nicht zu trennen. Es geht hier um zwischenmenschliche Beziehungen. Und er sagt, ordnet euch einander unter. Nicht einfach, Ja, weil es muss ja so sein, sonst kommt man nicht zurecht. Sondern er sagt, in der Furcht Gottes, weil wir eine noch höhere Autorität über uns haben. Und so kommen, wie so oft in der Bibel, diese Beziehung zu Gott, die uns vielleicht manchmal so abstrakt und weit weg scheint, mit der Beziehung zu Menschen unglaublich eng zusammen. Vielleicht manchmal enger, als uns lieb ist. Wie wir untereinander, wie wir miteinander sind, das ist keine Privatangelegenheit, verstehe ich auch aus diesem Text. In jeder zwischenmenschlichen Begegnung, auch liebe Kinder, wenn ihr mit Papa und Mama zu Hause seid oder untereinander, wie ihr miteinander im Spiel- und Kinderzimmer umgeht, wir stehen vor dem Herrn. Wir sind immer vor dem Herrn. Als gläubige Menschen wissen wir das. Nicht, wir klären das mal eben unter vier Augen, wenn es irgendwie Spannung gibt und der Stärkere setzt sich durch, der besser reden kann, der wortgewandter ist, der redet und lullt den anderen ein, bis der andere nichts mehr zu sagen hat und dann haben wir es geklärt. So wie der Kaufmann, der den naiven, scheinbar naiven Mann da so übers Ohr haut. Nein, wer gelernt hat, sich unter die Herrschaft Christi zu stellen und unter Gott zu beugen, der kann sich auch anderen unterordnen. Und zwar freiwillig, ohne dass man ihm die Pistole auf die Brust setzt. Und ich glaube nur, wer sich Christus unterordnet, sprich anerkennt, dass Gott eine Autorität in seinem Leben ist, der kann sich auch in diesem Maße, wie Gott es verlangt, anderen unterordnen. Das ist wie so eine Überschrift über das, was hier folgt. Und wenn wir sehr viel Zeit hätten, dann würden wir auch noch über die anderen Dinge sprechen, über Eltern, über Väter, über Kinder, über Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber das gilt immer. Wenn wir ein gesegnetes Leben führen wollen, dann müssen wir Gott gehorchen. Dann müssen wir das tun, was er sagt. Und wir werden gut fahren, auch wenn es für den Moment vielleicht nicht so aussieht. Und hier ist der Maßstab für die Ehefrau zunächst behandelt. Und wie gesagt, es mag uns zu viel vorkommen, aber ich möchte das einmal durchgehen. Es heißt hier, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. In dem Wissen, dass Gott es so angeordnet hat, dass der Mann das Haupt der Frau ist, ordnet sich die gläubige Frau ihrem eigenen Mann unter. Es geht ja nicht um eine pauschale Unterordnung der Männlichkeit, sondern dem eigenen Mann. Und das heißt ja, dass der Mann das Haupt ist. Und wir könnten uns fragen, ja, wie ist er das denn geworden? Wie hat er das denn geschafft? Viele Leute heiraten sehr jung und unerfahren. Ich war 21, süße 21 Jahre und bin Haupt meiner Frau geworden. Ja, ich habe es mir nicht verdient, ich habe es mir auch nicht erkämpft. Ich war es einfach deswegen, weil Gott das so angeordnet hat. Weil Gott gesagt hat, nicht nur die Sterne hat er gemacht, wie wir in der Einleitung gehört haben, sondern er hat auch diese Ordnung festgesetzt und gesagt, Mann und Frau sind nicht gleich. Sie haben sehr unterschiedliche Aufgaben. Und er hat gesagt, das erstaunt mich so, das erste Mal, wo es in der Bibel heißt, es ist nicht gut, ist in dem Zusammenhang, wo die Sünde noch nicht mal da ist im Paradies, aber Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei, die ihn ergänzt. Es ist nicht gut, dass er allein ist. Und so schafft Gott Mann und Frau und sagt, sie zusammen, die beiden, spiegeln einiges meines Wesens, sehr unterschiedlich vielleicht da, aber ergänzen das wunderbar. Ich möchte hier auch bewusst sagen, ich werde diese Texte nicht lesen, aber verheiratet sein ist nicht ein heiligerer Weg, sondern der Herr beruft Menschen unterschiedlich und begabt sie unterschiedlich und hat unterschiedliche Wege und Pläne. Aber es ist schon ein Geheimnis, vor allen Dingen, wenn wir das hier so zusammenbringen, in dem Text, wie das hier zusammenbringt, dass es irgendwo etwas, ein Bild ist für die Liebe des Herrn zu seiner Gemeinde. Es ist ein Privileg, wie ich meine. Aber zunächst zu dem Maßstab zurück an die Ehefrau. Diese Unterordnung geschieht unabhängig davon, wie gut der Mann seiner Verantwortung als Haupt nachkommt. Das ist ja etwas, was wir hier auch hervorheben müssen, weil das ist ja oft so wie bei den Kindern. Wenn du das machst, mache ich das. Wenn du mir dieses schenkst, dann schenke ich dir das. Und so wartet der Mann auf die Unterordnung der Frau und die Frau wartet auf die Liebe des Mannes. Und es geschieht vielleicht nichts. Und Paulus macht das hier gar nicht so, sondern er sagt, völlig ohne Bedingung, völlig ohne Wenn, Dann. Sondern er sagt, unterordnen als dem Herrn, wissend, dass Gott das so wollte und in allem. In dem Bewusstsein, weil ich unter Gott stehe, tue ich, was er sagt, gehorche ich dem Wort. Und es ist gleichzeitig auch ein Privileg, indem die Frau sich ihrem Mann unterordnet, spiegelt sie die Liebe und die Liebesbeziehung der Gemeinde zu Christus wider. Und wie gesagt, es gibt hier keine Einschränkung, die wir vielleicht gerne hier hätten. Es heißt hier in allem. Und ich finde, das ist ein sehr hoher Maßstab. Und wie gesagt, man kann vielleicht wirklich auf die Idee kommen und sagen, das ist zu viel. Da schnippen wir ein bisschen was ab. Und das in einer Zeit, wie gesagt, wo es doch eher heißt, sieh zu, dass du nicht zu kurz kommst. Pass auf, dass du nicht ausgenutzt wirst. Und lass nicht alles mit dir machen. Zeig, dass du wer bist. Setz dich durch. Du musst auch mal an dich denken. Du kannst nicht immer nur an die anderen denken. Das sind doch Sätze, die klingen uns doch sehr, sehr bekannt. Und vielleicht auch Gedanken, die uns durchgehen. Es werden, wie gesagt, sogar viele Bücher geschrieben, um vielleicht auch dieses hier so hinzudeuten und zu sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das setzt ja voraus, dass ich mich selber liebe und dann fange ich damit an. Aber ich glaube nicht, dass das der Gedanke Gottes ist. Das ist, weil es hier gar nicht um denjenigen geht, sondern es ist sehr streng getrennt. Es heißt hier, es ist immer der Fokus darauf, was kannst du tun? Was ist deine Aufgabe als Frau? Und dieses wird kein anderer für dich machen. Das kann der Mann gar nicht übernehmen. Und letztendlich, glaube ich, läuft es bei allen Versuchen, wo wir sagen, dass der Maßstab ist zu hoch, läuft es letztendlich darauf hinaus, dass, oder beziehungsweise verbirgt sich dahinter, dass die alte Schlange, der Satan fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben, in einer Zeit, letztens las ich ein Zitat einer Frau, ich kenne sie gar nicht, muss wohl eine Prominente sein, die sagte, bis dass der Tod uns scheidet, das war, als die Leute nur 40 Jahre alt geworden sind. Das ist doch heute nicht mehr. Oh nein, der Maßstab Gottes ist nicht geschrumpft. Er ist genauso geblieben. Der Maßstab Gottes wird uns dahin führen, dass wir sagen, das kann ich wirklich nicht. Das kann ich nicht. Aber ich glaube, dass Gott uns auch ein ganzes Leben lang Zeit gibt und sehr, sehr viel Gnade, dass wir ihm gehorchen lernen. Und das beginnt vielleicht mit einem Gehorchen wollen, dass ich sage, doch Gott, das will ich so nicht stehen lassen, das möchte ich wieder flicken. Das soll wieder Bestand haben. Und ich will das lernen, auch wenn es mir noch so schwer fällt und auch wenn ich weiß, dass ich morgen bestimmt wieder versagen werde. Ich glaube, wenn Leute heiraten und man sie fragt, und zumindest erinnerten wir uns so an das Gespräch damals mit dem Ältesten, dass wir uns gar nicht vorstellen könnten, dass das zu Problemen führen könnte. Dass die Frau sich nicht unterordnen könnte. Warum denn nicht? Natürlich kann sie das. Warum sollte ich sie nicht lieben? Natürlich tue ich das. Aber der Alltag bringt uns manchmal an diese Grenzen, wo wir wirklich sagen, Herr, hilf uns. Wir können das nicht. Ich kann das nicht. Und ich glaube, dass es keine Schande ist, sowas zu beten, auch in Gegenwart meiner Frau. Das ist nicht wie ein Versagen, sondern es ist einfach ein Eingeständnis, zu sagen, ich kann es wirklich nicht. So selbstlos bin ich nicht, dass ich nur an sie denken würde. Da denke ich, da ist mir mein eigenes Hemd doch viel, viel näher. Natürlich stellen sich hier noch viele, viele Fragen. Wie sieht das in der Praxis aus, sich dem Mann zu unterordnen? Und ich möchte hier einen Text lesen und auch darauf verweisen, was die Bibel einfach sagt und mich daran auch halten, weil es wird hier beschrieben und gesagt, dass die älteren Frauen die Jüngeren unterweisen sollen. Und da möchte ich jetzt auch gar nicht vorweggreifen, sondern einfach nur diesen Text lesen und aufzählen, was Paulus hier an Titus schreibt und sagt, das soll der Inhalt dieser Unterweisung sein. Da heißt es, dass sie ihre Männer, also die sollen die jungen Frauen anleiten, in Titus Kapitel 2 ist das, dass sie ihre Männer und ihre Kinder lieben. Eigentlich nichts Kompliziertes, würden wir sagen, auf Anhieb. Dass sie besonnen sind, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es ist ganz interessant, dass das eine Unterweisung nötig hat. Jungen Frauen wird viel vorgegaukelt, was sie alles können müssten und was sie alles beherrschen müssen, um Job und Kinder und alles zusammenzubringen. Aber die Bibel beschränkt sich auf dieses und sagt, das ist eine Unterweisung wert. Und wir sprachen auch darüber, ich sagte, ich weiß nicht, wie könnte die Form aussehen? Wie praktizieren wir das, dass jüngere Mütter und Ehefrauen von Älteren angeleitet werden, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, keusch, besonnen, häuslich, gütig zu sein? Vielleicht geschieht das durch das eigene Vorbild stärker, als uns bewusst ist. Ich möchte auch hier die älteren Geschwister, die älteren Frauen ermutigen und sagen, ihr macht einen sehr, sehr wertvollen Dienst durch das eigene Vorbild. Allein die Ermutigung aus der Gebetswoche von Schwester Reger, das hat doch so vielen jungen Frauen gut getan, nicht wahr? Die dabei waren, wissen, was ich meine. Was ist, wenn mein Mann ungläubig ist? Gilt das dann immer noch? Oder wenn er überhaupt nicht vorangeht? Wenn er sich so bequem zurücklehnt und für alles Geistliche muss ich sorgen und er faltet die Hände in den Schoß, aber nicht zum Gebet, sondern zum Passivsein. Das stellen sich viele, viele Fragen. Aber in 1. Petrus Kapitel 3, das werde ich jetzt nicht mehr lesen, damit wir noch zu den Männern kommen, da wird einiges dazu gesagt. Wie sieht das dann aus? Und wie soll sich eine Frau verhalten, wenn der Mann nicht gläubig ist? Was machst du mit diesen Maßstäben Gottes als junge Frau, als vielleicht ältere Frau, die du diese Texte kennst? Sagst du und beugst dich darunter und sagst, ich will, auch wenn ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht kann? Oder gibst du der Schlange Gehör und schenkst auch als gläubiger Mensch dem Teufel mehr Glauben? Ja, wenn mein Mann denn mal vorangehen würde, dann könnte ich auch. Wir haben ja viele, viele Möglichkeiten, uns aus der Pflicht zu schleichen. So schwer und unmöglich diese Maßstäbe Gottes auch sein mögen oder erscheinen mögen, und auch wenn viele Fragen noch offen bleiben, gehorche Gott. Das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Ich hoffe, dass bisher nicht in erster Linie die Männer die aufmerksamsten Zuhörer waren, weil uns das oft so geht. Ich kenne das auch von mir. Ich weiß, die ersten Jahre der Ehe, da habe ich das irgendwie mehr auch eingefordert und gesagt, jetzt unterordne dich doch mal. Wie dumm, merken wir, wie dumm. Die Bibel hat für mich so ein Paket an Aufgaben, dem werden wir uns gleich zuwenden. Und ich war damit beschäftigt, zu gucken, ob meine Frau ihrer Pflicht nachkommt und ob sie dem Wort Gottes gehorcht, und war der Meinung, wenn sie es nicht tut, muss ich nachhelfen. Das war wirklich dumm. Jedes Einfordern und jedes Erwarten wird die höchste und schönste Form deiner persönlichen Liebesgeschichte, wenn du verheiratet bist, zerstören und kaputt machen. Und jedes Erwarten erstickt diese selbstlose Liebe und erstickt diese höchste Form von Zuneigung und Miteinander. Der Text zeigt uns, dass wir bei der Liebe zwischen Mann und Frau, wie Gott sich das gedacht hat, dass da kein Platz für Erwartungen und für Egoismus bleibt. Und jetzt komme ich zu dem Maßstab von dem Mann, und ich habe hier so einen alten Zollstock mitgebracht. Wenn wir das nächste Mal auf dem Bau sind, nach so einem Ausschau halten oder suchen, dann kommen wir vielleicht auf den Gedanken, Gott hat einen sehr, sehr hohen Maßstab. Und wenn wir sagen, dass er hoch ist, dann bestätigt sich das gleich oder bestätigt sich das in dem Text, den wir gelesen haben. Die Frau so zu lieben wie Christus die Gemeinde, indem er sich so hingegeben hat und so weiter. Das ist ein sehr hoher Maßstab. Und wenn es vielleicht mal so einen Meter Mauer zu mauern gibt, dann habe ich bis jetzt noch keinen auf dem Bau erlebt, der sagt, das ist mir zu viel. Ich möchte weniger mauern. So ein Meter gefällt mir. Das kriege ich hin, das andere ist zu viel. Aber ich glaube, dass wir auch in der Gefahr stehen, als Männer das so mit den Anforderungen Gottes zu machen. Dass wir sagen, nein, nein, das schaffe ich sowieso nicht. Und wir geben uns mit weniger zufrieden. Die unterschiedliche Stellung von Mann und Frau bedeutet ja nicht eine unterschiedliche Wertigkeit. Und hier möchte ich eine Hausaufgabe mitgeben, dass sich doch die Ehepaare mal hinsetzen oder solche, die es werden wollen, dass ihr euch mal hinsetzt und 1. Korinther 11 zusammen lest. Das ist der Text, der schon vielen Theologen die Köpfe zerbrochen hat, weil es um die Hauptbedeckung der Frau geht. Und es wurde schon viel Kunst angewandt, um das irgendwie so zu drehen, damit es passt. Aber lest das mal zu Hause durch. Da ist die Schöpfungsordnung Gottes beschrieben. Das heißt, dass, wie Gott sich das gedacht hat. Und dass das auch sichtbar werden soll im Leben, aber auch durch ein Zeichen, durch etwas, was sichtbar ist. Und da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist ganz interessant. Ich möchte euch dazu auffordern, diese Texte mal zusammen durchzugehen und durchzuarbeiten. Das wird bestimmt ein guter Austausch. Aber aus diesen, und was in diesem Text noch wichtig erwähnt ist, deswegen erwähne ich das hier, ist, dass Paulus sagt, der Mann ist nichts ohne die Frau und die Frau nichts ohne den Mann. Das ist das Gute. Das geht hier gar nicht um ein Schubladieren. Es geht gar nicht, wenn die Frau sich unterordnet, dann gibt sie zu und sagt, ich bin weniger wert. Nein, nein. Sondern aus diesen unterschiedlichen Rollen ergeben sich unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen. Das, was eine Frau kann, das kann der Mann nicht. Und was die Aufgabe und die Verantwortung des Mannes ist, das kann die Frau nicht übernehmen, wenn der Mann da ist. Es gibt Situationen, wo vielleicht eine Mutter verwitwet, der Mann stirbt, ich weiß, wovon ich rede, da hat meine Mutter viel übernommen von dem, was eine Aufgabe eines Vaters ist. Aber ersetzen kann man das nicht. Das geht einfach nicht. Vers 25 heißt, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sie heiligte, und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Wie oft haben wir schon, ich liebe dich, zu unserer Frau gesagt, ihr lieben Männer? Ich würde vielleicht sagen, recht oft. Wenn ihr meine Frau fragen würdet, dann würde sie vielleicht sagen, es könnte auch mehr sein. Aber ich habe noch niemals gewagt zu sagen, Lotti, ich liebe dich, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das wage ich nicht. Aber ich will's. Ich will das gerne machen. Aber das ist der Maßstab, das soll ich. Christus liebt ohne Verdienst, ohne Vorleistung. Nicht, wenn du dich unterordnest, dann werde ich, wie ich damals so schlau versucht habe, das zu regeln. Es heißt ganz hingeben, ohne Forderung, ohne Erwartung. Und hingeben meint ja nicht, das ist vielleicht uns Männern so eigen, dass wir uns was zurecht fantasieren. Ich glaube, ich hoffe, ich bin da nicht allein mit dem Gedanken, dass wir überlegen, was würde ich alles tun, wenn meine Frau in Bedrängnis kommt. Und dann kommt so der Held in einem durch und man fantasiert sich die dollsten Dinge zurecht und geht dann mit breiter Brust so der Frau entgegen. Nein, ich glaube, dass die Frau vielleicht viel besser bedient wäre, wenn wir uns entscheiden, für sie zu leben, als für sie zu sterben. Christus ist auch nicht nur für seine Gemeinde, für die Errettung der Menschen gestorben, sondern er ist für sie auch verstanden und erlebt. Und hier und jetzt und heute vor seinem Vater vertritt er uns. Das ist eine aktive Liebe. Da ist Handlung. Diese Fürsorge des Christus um seine Gemeinde nimmt uns Männer in die Pflicht. Das, was wir erlebt haben als wiedergeborene Christen, wir wissen doch, wie sich das anfühlt, Gnade zu haben. Wir wissen doch, wie sich das anfühlt, ohne Leistung geliebt zu werden. Das ist es, was wir weitergeben sollen. Das ist es, wie wir die Liebe des Christus auch unserer Frau spürbar und erfahrbar machen können. Ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Zusammenhang zwischen der Liebe, zwischen Mann und Frau und der Liebe Gottes zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Wie sehen wir unsere Frauen? Was machen wir mit den Flecken und Runzeln, die hier erwähnt werden? Werfen wir vor, kritisieren wir? Der geistliche Mann sieht die tadellose Braut. Er ist der Versorger, er ist der Beschützer. Er sieht mehr, wie vielleicht andere sehen in seiner Frau. Er sieht mehr, wie tatsächlich vielleicht vorhanden ist. Weil er ja auch derjenige ist, der dafür besorgt ist, dass sie heilig lebt, dass sie rein ist, dass sie schön ist in den Augen Gottes und in seinen Augen. So wie Christus als Haupt für seine Gemeinde sorgt, so ist es unsere Aufgabe, für unsere Frauen zu lieben. Paulus sagt, dass es eigentlich selbstverständlich ist, für seinen Körper zu sorgen. Und er sagt, genauso selbstverständlich sollte es eigentlich für den Mann sein, seine Frau zu lieben. Wer über seine Frau als Mann schlecht redet, der ist eigentlich dumm, weil er sich selbst schadet. Er hat nie sein eigenes Fleisch gehasst, sagt Paulus. Wenn wir das machen, dann zeigen wir, dass wir eigentlich uns selber schaden. Wenn die Frau eher in der Gefahr steht, voranzupreschen und den Mann zu kritisieren, vielleicht zu verachten, weil er nicht das macht, was er soll, dann stehen wir Männer in der Gefahr, passiv zu sein und sich mit dem, wie es ist, zufrieden zu geben. Die Frau einfach machen lassen. Ja, kaputt von der Arbeit, hinlegen, hinsetzen. Ist ja auch ein schöner Anblick, wenn die Frau fleißig ist. Das gefällt uns doch bestimmt allen. Aber das sollte nicht die Dauersituation sein. Die Frau einfach machen lassen. Ich verdiene ja das Geld. Es ist meine geistliche Verantwortung, die obliegt uns als Männern. Die Frau, die in der Gemeinde nicht lehren, sondern schweigen soll, was an anderen Stellen erwähnt wird, die soll uns mit ihren geistlichen Fragen konfrontieren. Wussten wir das? Nicht den Gemeindeleiter, nicht das Internet oder sonst wen, sondern die Frau soll uns fragen. Wir müssen geistliche Zusammenhänge erklären können und auch ihr einen Schutz bieten und ihr auch im geistlichen Glaubenskampf weiterhelfen können. Auch praktische Hilfe und Unterstützung als Liebesbeweis. Die Liebe hofft ja nicht, dass möglich nichts angesprochen wird. So wie wenn man am Schalter steht beim Flughafen und hofft und irgendwie was Verstecktes dabei hat und hofft, dass der Spürhund nicht anschlägt. Sondern die Liebe ist ja daran interessiert, zu erfahren, was der andere braucht. Gott hat uns so viel geliebt, so sehr geliebt, und das befähigt uns auch, ihr lieben Männer, das Gleiche zu tun. Ich bin mir bewusst, dass ich die Zeit überziehe. Ich würde aber gerne den Gedanken noch zu Ende führen, in der Hoffnung, dass es uns eine Hilfe ist. Eine weitere Gefahr von uns Männern ist, glaube ich, die hart zu werden. Wir können mit den komplizierten Gefühlen der Frau manchmal nicht viel anfangen. Wir haben auch nicht die Zeit abzuwarten, bis sie spricht. Wir wollen die Dinge einfach klären. Sag, was los ist, und ich sage dir, wie wir das regeln. 1. Petrus beschreibt das sehr, sehr schön. Kapitel 3, Vers 7. Die Anweisung an die Männer. Ein sehr kurzer Vers oder ein relativ kurzer Text, aber der hat es in sich. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die körperliche Überlegenheit und die Stärke und vielleicht die gefühlsmäßigere Unabhängigkeit ist nicht dafür da, damit wir uns besser durchsetzen, sondern dass wir sie beschützen. Es wird hier das schwächere Gefäß genannt. Das ist keine Herabstufung. Es nimmt uns in die Pflicht, zu beschützen. Einsichtig sein, Rücksicht haben, das Wesen der Frau nicht als Problem, sondern als ein Geschenk zu betrachten. Ich glaube, das braucht wahrscheinlich ein Leben lang Zeit, bis wir das wirklich lernen. Wir sollen so leben als Männer, dass es jederzeit möglich ist, zu beten zusammen. Und ich glaube, allein diese Aussage ist schon so gewaltig, dass uns vielleicht die Knie schlottern. Ja, darf ich dir nicht mal einmal richtig auf den Tisch hauen? Ja, darf ich dir nicht mal einmal sagen, wo es lang geht und dass ich ja der Herr im Haus bin? Versuch mal in solchen Momenten sofort zu beten, ohne dabei irgendwie pharisäerisch zu sein oder heuchlerisch. Das ist der Maßstab Gottes. Es heißt nicht, dass der Mann nicht vorangehen soll. Er soll es tun, auf jeden Fall. Aber wie? Das ist hier die Frage. Vielleicht werden wir daran zerbrechen. Und ich glaube auch, wie ich schon eingangs sagte, es ist nicht eine Schande, vor der Frau auch zu beten, zu sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht. Hilf mir. Das Zusammenleben von Mann und Frau, und ich komme langsam zum Schluss, nach den Maßstäben Gottes, ist ohne Gott selbst unmöglich. Wir werden hier was abschnippeln und da was abbrechen. Wir können es nicht. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Buße tun, wenn wir öffentlich vielleicht über Schwächen und Versagen unseres Partners gesprochen haben. Ich kenne das von Familienzusammenkünften, von früher noch. Ich fand das sehr lustig, wenn die Onkels über die Schwächen der Frau erzählt haben. Aber ich glaube, dass das eine doppelte Sünde ist. Wir versündigen uns an dem Partner, wir versündigen uns an dem Herrn, weil er ja über uns steht und weil er gesagt hat, wo es lang geht und dass das so nicht geht. Ich meine jetzt so diese, ja, einfach die Schwächen des anderen aufgeben, preisgeben, offenbaren. Man kann den Mann sehr gut damit demütigen und vielleicht auch gefügig machen. Aber das soll die Frau nicht machen. Das sollen wir Männer auch nicht tun. Wenn wir in dem Zusammenhang Gottes Wort nicht befolgen, wie gesagt, dann versündigen wir uns doppelt vor Gott und vor dem Partner. Vielleicht ist Buße und Neuausrichtung nötig, wenn wir die Beziehung zu Gott vernachlässigt haben, nicht ernst genommen haben. Ich möchte an die jungen Leute appellieren und sagen, tu das nicht so ab und sag, das betrifft mich noch gar nicht, sondern werde ein Mann, werde eine Frau nach dem Herzen Gottes und befass dich mit diesen Dingen und schlitter da nicht so rein und hoff, dass es doch schon irgendwie läuft. Verheiratet sein ist es eine Lebensaufgabe. Ich glaube, deswegen dauert das auch, bis dass der Tod euch scheidet, weil wir das nicht schneller verstehen. Das braucht ein Leben lang Zeit. Und das ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wie Menschen ohne Gott zusammen leben können, ohne diese Liebe erfahren zu haben. Wir leben in der letzten Zeit, von der es heißt, dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird und dass die Liebe deshalb in vielen erkalten wird. Und wie sehr die Liebe zum Herrn und die Liebe untereinander zusammenhängt, das glaube ich, das brauche ich nicht nochmal erklären. Wenn ich nicht an Gott, an der Quelle der Liebe, an der Quelle des Lebens, wie wir vorhin gesungen haben, angeschlossen bin, an der Liebe selbst, dann habe ich auch nichts zu geben. Zumindest nichts, wie die Bibel das hier so einfordert. Gehorche Gott, das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Amen.